Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet.
Machen wir mal eine kleine Zeitreise. Ins Jahr 1806. An die amerikanische Ostküste, denn da gründen ein paar mutige Leute einen Verein. Und dieser Verein hat nur ein Ziel. Schiffbrüchige Seefahrer sollen vor der Küste gerettet werden. Ein paar Leute gründen also eine Lebensrettungsgesellschaft und sie werden eine richtig verschworene Gemeinschaft. Permanent halten sie Ausschau, ob da draußen jemand in Not ist. Dafür bekommen sie kein Geld, Anerkennung auch nicht wirklich. Sie tun das nur, weil ihnen jedes menschliche Leben wichtig ist, weil für sie jedes Menschenleben zählt. Über 100 Jahre lang riskieren Menschen ihr Leben für andere. Doch dann ändern sich die Zeiten. 1915 wird die US Coast Guard gegründet. Jetzt gibt's Profis und die ehrenamtlichen, freiwilligen Lebensretter, die sagen sich, lass das doch jetzt die Profis machen. Die sind viel besser ausgebildet, haben eine bessere Ausrüstung. Und so hören sie auf. Sie hören auf, Leben zu retten. Aber sie hören nicht auf, sich weiter zu treffen. Sie veranstalten Vorträge, Dinnerpartys. Sie unterstützen sich gegenseitig. Nur sie sind nicht mehr im Lebensrettungsgeschäft. Als ich diese Geschichte von John Ortberg zum ersten Mal gelesen habe, hat sie mich sehr nachdenklich gemacht. Und ich habe sie schon mal vor Jahren bei einer Gemeindeversammlung erzählt. Da habe ich sie erzählt und dann, wie so oft manches, was man so erzählt, habe ich es auch selber wieder vergessen. Aber so in den letzten Wochen ist mir diese Geschichte wieder eingefallen und sie treibt mich um. Denn ich frage mich, sind wir, FEG Wetzlar, sind wir im Lebensrettungsgeschäft? Oder kann es uns nicht auch passieren, dass wir so zu einem autoreferenziellen System werden? Ein autoreferenzielles System bezieht sich nur auf sich selbst, dreht sich nur um sich selbst, ist nur für sich selbst da. Und das geschieht in Gemeinden immer wieder. Menschen, die genießen die gute Gemeinschaft, die Atmosphäre, sie freuen sich über die anregenden Bibelimpulse, über die wohltuende Musik. Und es gibt so ein reges Gemeindeleben, ein Hammerprogramm. Nur, sie suchen nicht mehr nach Schiffbrüchigen. Sie sind nicht mehr im Lebensrettungsgeschäft, denn sie sind so beschäftigt. Sie sind so beschäftigt mit diesem ganzen regen Vereinsleben. Jede Woche Gottesdienst und unter der Woche Kleingruppe. Dann die ganzen tollen Angebote für Frauen, für Männer, für Senioren, für Kinder, Familien, Singles, für Ehepaare. Und ja, Mitarbeit in der Gemeinde, hey, das ist auch wichtig. Gemeinde lebt davon. Und klar, das Gebet, das darf nicht zu kurz kommen. Und die Bibel bitte auch nicht. Und eine Zweierschaft, so eine geistliche Freundschaft, wäre auch schon gut. Und bitte in dem Ganzen die erste Berufung nicht vergessen. Die Ehe, wenn du verheiratet bist, die Familie, die Kinder. Und vielleicht brauchen deine eigenen Eltern jetzt auch deine Unterstützung. Ach ja, und einen Beruf gibt es wohl auch noch. Und plus all die anderen Dinge so rund ums Haus, um Einkäufe, Verabredungen, Hobbys, ja auch. Und da ist wirklich eine Menge los. in deinem, in meinem Leben. Und das ist ja alles wichtig. Und ich finde es wirklich klasse, was in unserer Gemeinde so alles geht, das feiere ich. Aber in all dem, in all der Aktivität, frage ich mich, kann es sein, dass wir bei dieser To-Do-Liste schon mal die Schiffbrüchigen vergessen? Also die Menschen, die Hilfe brauchen. Die Menschen, die keinen Schimmer haben, wie viel sie Gott wert sind. Die können angesichts all dessen leicht aus dem Blick geraten. Also mir geht es so. Ich bin wirklich froh, wenn ich hier so einigermaßen den Überblick in der Gemeinde habe. Die Lebensrettungsgesellschaft an der Ostküste ist heute ein Yachtclub. Und nichts gegen Yachtclubs. Aber es gibt einen Unterschied. Ein Yachtclub soll das Leben der Mitglieder verschönern. Es geht also alles darum, dass sich die Mitglieder in diesem Yachtclub wohlfühlen. Und da streitet man sich dann auch schnell so im Yachtclub. Wenn das Angebot einem nicht so passt, wenn die Hauptversammlung am Sonntag, ja, wenn die mir nichts bringt, ja, und dann bleibe ich auch schon mal zu Hause, gehe ich eben nicht mehr hin. Für solche Yachtclub-Diskussionen hat eine Lebensrettungsgesellschaft gar keine Zeit. Denn Lebensretter wissen, wir haben Wichtigeres zu tun. Wir werden da draußen gebraucht. Yachtclubs werden für die Mitglieder gegründet. Lebensrettungsgesellschaften nicht. Die Kirche, die Gemeinde Jesu, ist die erste Organisation gewesen, die für das Wohl von Nichtmitgliedern gegründet wurde. Natürlich geht es da auch um die Mitglieder, dass sie im Glauben wachsen, dass sie einander beistehen und dass sie in dem ganzen Trubel auch Christen bleiben, denn es gibt ja nicht nur Bekehrungen, es gibt ja auch Entkehrungen. Ich denke, jeder könnte da eine Geschichte erzählen, wie er das erlebt hat, wie sich ein Mensch nach und nach vom Glauben verabschiedet hat. Und darum müssen wir uns wirklich als Gemeinde mühen, dass die Christen keine Heiden werden, aber eben auch, dass Heiden Christen werden. Denn die Gemeinde Jesu ist auch für die da, die ihr noch nicht angehören. Und ich frage mich, wie viele sind so bei uns zum Glauben gekommen? Also nicht schon glaubend von einer anderen Gemeinde in diese. Wer hat hier Jesus kennen und lieben gelernt? Mal abgesehen von unseren eigenen Kindern. Wie viele Suchende, vielleicht Menschen, die von Jesus noch nie was gehört haben, wie viele Starter im Glauben vielleicht auch, kommen denn hier zur Tür rein? Und ich frage mich, sind wir damit zufrieden? Ist es okay? Stimmt das für uns? 39% sagen in der Standortbestimmung, sie haben im vergangenen Jahr niemanden in unsere Gemeinde zu einer Veranstaltung eingeladen. 18% haben im letzten Jahr mit keinem Außenstehenden über den Glauben gesprochen. 48% so ein-, zweimal im Jahr. Und da gibt es jetzt keinen Unterschied, ob jemand Starter im Glauben ist oder Christus im Zentrum hat. Warum sind wir da so zurückhaltend? Klar kommen mir da wirklich große Worte in den Sinn, wie Säkularisation, wie Relativismus, wie Pluralismus. Und ja, wir fühlen uns unsicher. Wie sollen wir denn von unserem Glauben heute Zeugnis geben? Wie können wir denn davon reden? Was kann man da überhaupt noch sagen? Und wir sind unsicher, was man da sagen kann. Laut unserer Standortbestimmung fühlen sich nur 21% bestens gerüstet, über den eigenen Glauben zu sprechen. Nur 21%. Und ich denke, da haben wir Handlungsbedarf. Und bitte bei dem Ganzen mache ich jetzt nicht so, sondern so. Ich fasse mir da wirklich an die eigene Nase. Warum lade ich so selten ein? Ich bin da auch sehr reserviert unterwegs und ich frage mich, warum? Weil ich mich für meine Predigten schäme? Oder weil ich nicht aufdringlich erscheinen möchte? Oder weil ich schlicht und einfach gar keine Nichtchristen treffe? Weil ich gar keine Zeit habe, wirklich Beziehungen, gute Beziehungen mit anderen außerhalb der Gemeinde zu leben? Es gibt eine Statistik. Wenn ein Mensch zum ersten Mal Jesus kennenlernt, hat er im Schnitt 10 nichtchristliche Freunde. Nach 4 Jahren hat er noch 3. Aber nicht, weil die anderen 7 mittlerweile Jesus kennengelernt haben, sondern weil der neue Christ einfach so in der Gemeinde verschwindet. Ja, wie so ein schwarzes Loch. Hey, sag mal, hast du den Werner gesehen? Nö. Ich glaube, der ist jetzt Christ. Ja, kommt der jetzt nicht mehr zum Fußball? Nee, der geht in die Gemeinde. 2 weitere Fragen aus der Standortbestimmung. Einmal, wie oft dienen Sie Menschen in Not durch Ihre Gemeinde? Also etwa durch ISMIT, also mit anderen in der Gemeinde. Und einmal, wie häufig dienen Sie Menschen in der Not aus Eigeninitiative? Und auch hier merke ich, ich bin da nicht sehr aktiv. Aber warum? Weil die Profis von der Diakonie das doch viel besser machen, viel zielführender? Weil mir das viel zu anstrengend ist? Weil ich eh schon genug an der Backe habe? Und ja, all das stimmt. Aber ich frage mich, kann ich mich damit rausreden? Was sagt Jesus dazu? Was meinst du? Glaubst du, dass Jesus Zeit mit Armen verbracht hat? Dass er mit Ausgestoßenen geredet und gegessen hat? Glaubst du, dass das, was du dem Geringsten, einem der Geringsten tust, dass du es direkt Jesus tust? Und glaubst du, dass Jesus das Leben deiner Kollegen, deiner Nachbarn positiv verändern kann? Ich schätze mal, wir bejahen das, fast alle. Und auch wenn ich weiterfragen würde, glaubst du, dass Jesus uns zur Nachfolge herausfordert, dann wird es ähnlich sein. 95% haben ja über sich gesagt, dass sie eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen haben. Aber wenn ich diese 4 Fragen am Anfang mal abändere, hast du in den letzten Tagen Zeit mit Armen verbracht, mit Ausgestoßenen geredet und gegessen, einem Geringsten etwas Gutes getan? Hast du bewusst in das Leben deiner Kollegen und Nachbarn Jesus hineingetragen? Dann bin ich raus. Und du auch? In der Standortbestimmung wurde nach dem Dringlichsten für Gemeinde gefragt. Auf dem 1. Platz steht, die Gemeinde hilft mir, die Bibel in der Tiefe zu verstehen. Und ich kann das nur unterstreichen. Und ja, da müssen wir besser werden. Die Bibel ist überlebenswichtig. Wir müssen darum ringen, wie wir letzte Woche gehört haben, wie manche Schriftstellen zu verstehen sind. Aber ich frage mich auch, wie tief muss ich die Bibel verstehen, um klar zu bekommen, dass Jesus die Armen, die Ausgestoßenen, die Geringsten wichtig sind? Wenn du dir einfach mal einen Jesusbericht, ein Evangelium mal nimmst und schaust, mit wem hat Jesus denn eigentlich Zeit verbracht, dann siehst du ganz viel mit Randgruppen. Denn nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Und Jesus ist sich auch nicht zu schade, die schmutzigen Füße seiner Freunde zu waschen. Er ist sich auch nicht zu schade, sein Leben für die Menschen hinzugeben. Jesus liebt bis zum Letzten. Und da lese ich im ersten Johannesbrief, wer von sich sagt, dass er zu Christus gehört, der soll auch so leben, wie Christus gelebt hat. Und der Satz, der macht mich nicht nur nachdenklich. Ehrlich, der haut mich innerlich um. Wer von sich sagt, dass er zu Christus gehört, der soll auch so leben, wie Christus gelebt hat. Und ich frage mich, lebe ich so? Lebe ich wie Christus? Okay, das ist wirklich ein hoher Anspruch. Aber unter Jesus machen es wir ja nicht in unserer Gemeinde. Das ist ja unsere Berufung auch, Jesus ähnlicher zu werden. Aber das bedeutet ja nicht, dass ich jetzt Jesus in allem nachleben soll. Also nur weil Jesus Zimmermann war, muss ich jetzt nicht mit Holz arbeiten. Aber sein Hingeben, seine aufopfernde Liebe, das nachzuleben, das macht doch Sinn, oder? Jesus ging leidenschaftlich zu Menschen am Rand der Gesellschaft. Und ich? Ich gehe in die Gemeinde. Aber Diakonie, Dienst am Nächsten, Evangelisation über Jesus, über seine Botschaft reden, das sind keine Nice-to-Haves, keine Add-ons zur Nachfolge Jesu. Das ist auch keine Frage meiner Gaben, meiner Vorlieben oder auch keine Frage des bestehenden Gemeindeprofils. Natürlich haben Gemeinden unterschiedliche Stärken oder Schwächen, aber das sind Grundaufträge Jesu an seine Jünger und an seine Gemeinde. 46% bejahen stark die Aussage, Gott ruft mich zum aktiven Einsatz für Arme und Leidende. Und in der Wunschliste an die Gemeinde steht der Satz, die Gemeinde bietet Möglichkeiten, notleidenden Menschen zu dienen, an vorletzter Stelle. Ich provoziere mal etwas. Kann es sein, dass wir von Jesus oft nur die Schokoladenseite ablecken? Und dass wir, wenn es zum staubig trockenen Keks kommt oder zur knackigen Ferrero-Küsschen-Haselnuss, dass wir dann den Biss verlieren? Dass wir eine Portion Segen wollen und Gnade, aber damit hat sich's. Ich denke an Sören Kierkegaard, der meinte vor 150 Jahren, die Bibel ist sehr leicht zu verstehen. Doch wir Christen sind ein Haufen durchtriebener Schwindler. Wir tun so, als wären wir unfähig, sie zu verstehen. Wir wissen wir doch sehr genau, dass wir von dem Augenblick an dem wir sie verstehen, entsprechend handeln müssen. Nimm irgendein Wort aus dem Neuen Testament und vergiss alles, außer zu geloben, ihm gemäß zu handeln. Mein Gott, wirst du sagen, wenn ich das tue, wird mein Leben in Trümmern liegen. Richtig. Nachfolge kann mein Leben ruinieren. Zumindest mein egoistisch geplantes Leben. Und ich frage mich, was darf mich mein Glauben kosten? Oder soll er mir vor allem was bringen? Frage ich, was ich für Gott tun kann oder eher, wie Gott meine Bedürfnisse stillt? Und was haben eigentlich die anderen davon, dass ich gläubig bin? Was haben die davon? Und ich merke, da ist Umkehr angesagt. Bei mir. Ich rede von mir. Ich wurde gefragt, was fastest du denn jetzt? Da sagt man, ja, Schokolade oder Wein oder was ich was. Auch nee, ich möchte das fasten. Nicht etwas lassen, sondern etwas tun. Mich von Jesus herausfordern zu lassen, da umzukehren. In der Standortbestimmung ist der zweitdringendste Wunsch, die Gemeinde bietet einen klaren Weg zum geistlichen Wachstum. Und ich finde es spannend, dass die Renovo-Studie hingeben und hingehen genau als das bezeichnet, als klare Wege zum geistlichen Wachstum. Also Gespräche mit Nichtchristen, so wurde da festgestellt, die fördern das geistliche Wachstum. Sehr, sehr stark. Menschen in Not zu dienen, auch sehr stark. Und das ist ja irgendwie logisch. Denn nichts hilft mir doch so sehr, Christuszentriert zu sein und zu werden, wie wenn ich das tue, was Jesus getan hat. Und Jesus hat sich als das ultimative Opfer hingegeben. Es hat ihm buchstäblich das Leben gekostet. Und ich glaube, jeder Akt der Hingabe, den ich in seinem Namen für ihn unternehme, lässt ihn stärker in das Zentrum meines Lebens rücken. Wenn du um seinetwillen ein Opfer bringst, wenn du aufgrund deiner Beziehung zu ihm ein Risiko eingehst, wenn du dir dein Glauben was kosten lässt, dann glaube ich, hat das auch Auswirkungen auf deine geistliche Entwicklung. Dann erlebst du vielleicht auch Geschichten wie diese.
Hallo! Wir sind mit unserer kleinen Gruppe namens Schatzsuche in der Wetzlarer Stadt unterwegs, um nach Menschen Ausschau zu halten, denen wir Gottes Liebe weitergeben können. Und dazu nehmen wir uns vorher immer Zeit, um zusammen zu beten und Gott zu fragen, an welchen Ort wir gehen sollen und welche Menschen konkret wir ansprechen sollen. Vor 2 Wochen war es dann genau andersherum, nämlich eine Frau hat uns in gebrochenem Deutsch angesprochen und gefragt, ob wir ihr helfen können, weil sie Babynahrung und Windeln für ihr Enkelkind in Rumänien gebraucht hat. Und im ersten Moment waren wir total überrumpelt, aber dann habe ich gedacht, genau deswegen sind wir ja hier. Und ja, dann habe ich ihr in die Augen geschaut und genau bewusst, dass ich ihr helfen muss. Auf dem Weg hier zum Forum hat die Frau uns dann ganz viel erzählt. Sie heißt Lydia und kommt aus Rumänien und ist extra für ein paar Tage nach Deutschland gekommen, um ja, Hilfe zu organisieren. Und sie hat uns erzählt, dass sie gläubig ist. Sie hatte ihre Bibel dabei und sie hat gesehen, dass wir gebetet haben und vom Heiligen Geist gesprochen haben. Und dann wusste sie, dass sie uns ansprechen soll. Denn sie betet jeden Tag, bevor sie das Haus verlässt, dass Gott sie genau zu den Menschen führt, die ihr helfen können. Und da wusste sie einfach, dass wir das sind, weil sie meinte, unsere Gesichter hätten so geleuchtet. Sie hat uns von Situationen in ihrem Leben erzählt, die schier unerträglich waren, aber durch die Gott sie hindurchgetragen hat. Und wir waren total überwältigt und begeistert von ihrem Mut, den sie hat, und von ihrem Vertrauen, das sie auf Gott hat. Und ja, dann waren wir alle so überwältigt und haben hier erstmal einen Gebetsstopp eingelegt und haben für die Begegnung gedankt und für Lydia gebetet. Dann kauften wir die Babyartikel für Lydias Enkelin in Rumänien. Meine Güte, wir hätten nicht gedacht, dass es so teuer wird. Und wir gaben ihr auch noch Geld für eine Rechnung, die sie noch zu bezahlen hatte. Sie wollte noch am selben Abend zurück nach Rumänien fahren. Und zum Abschluss hat sie sich bei uns von Herzen bedankt und hat für uns gebetet. Und wir haben gemerkt, nicht nur sie wurde durch uns gesegnet, sondern auch wir wurden durch sie reich beschenkt. Und als ich dann am Abend nach Hause kam, gab es noch eine weitere Überraschung. Als ich nämlich meinen Briefkasten öffnete, war da ein Brief drin von meiner Krankenkasse. Und als ich das bezahlt habe für Lydia, das war ja für mich einfach eine Investition ins Reich Gottes und ich habe nicht irgendwas zurückerwartet. Aber in dem Brief stand dann drin, dass ich eine total unerwartete Rückzahlung von der Krankenkasse bekomme. Und es waren genau 5,20 Euro mehr als das, was ich vorher für Lydia bezahlt habe. Ist das nicht cool? So ist es bei Gott. Ich habe das in dem Moment echt nicht erwartet, aber er gibt uns gerne was zurück.
Ja, vielen Dank den beiden, dass sie uns ihre Geschichte erzählt haben. Ein Beispiel, was passiert, wenn wir was wagen. Am 24.03. sind wir wieder samstagnachmittags bei Love Wetzlar in der Stadt unterwegs. Manche wie die beiden auf Schatzsuche. Manche machen Musik am Krankenhaus, am Hospiz. Andere sammeln Müll, laden in der Tafel zu Kaffee und Kuchen ein. Kochen mit Geflüchteten, andere singen im Seniorenheim oder besuchen alte und kranke Menschen aus unserer Gemeinde zu Hause. Du kannst dich anmelden über die Homepage. Außerdem wollen wir hier in der Gemeinde einen Besuchsdienst einrichten für Kranke, für Ältere. Vielleicht wäre das was für dich, dann komm auf mich zu. Und Letzter Teil des Werbeblocks. Wir haben übrigens auch eine WhatsApp-Gruppe, interne Diakonie. Da werden also alle Hilfegesuche von Kinderbetreuung bis Umzugsunterstützung organisiert. Du kannst einfach über die Homepage in die Gruppe kommen, um informiert zu bleiben, wo Hilfe benötigt wird. Und ja, sowas kostet. Sowas kostet Zeit, Kraft. Das ist vielleicht ein Opfer. Aber ich glaube, Opfer können uns helfen, es ernst zu meinen. Ernst mit unserem Glauben. Aber bitte nicht mit so einem Ich muss denken. Bitte nicht aus so einem ungesunden Druck heraus. Druck haben wir alle schon genug. Den müssen wir jetzt hier auch nicht noch machen. Für mich sind Nachfolge, Hingabe, Hingehen nur aus der Gnade heraus möglich und lebbar. Und ich glaube wirklich, dass wir zuerst die Liebe des Vaters wirklich bis so auf den Grund unseres Herzens sacken lassen müssen. Denn sonst, wenn das nicht passiert, wird Nachfolge zum Zwang. Dann wird das Ganze zu einer mega gesetzlichen Aktion. Also bitte nicht dienen, weil dein Appellohr jetzt anspringt, weil dir der Pastor ein schlechtes Gewissen gemacht hat, sondern weil du weißt, dass Jesus dich liebt. So wie du bist. Dass er dir dient. Dass er dir die Füße wäscht. Hast du schon dir von ihm die Füße waschen lassen? Nur so geht Dienst. Aus Liebe. Und ich glaube, dann ist es kein Ich muss das auch noch, sondern es wird immer mehr ein Ich will. Ich will, weil Gott mich liebt. Und bitte nicht verkrampft. Nicht so, oh, das muss ich jetzt auch noch. Sondern entspannt. Entspannt, nicht gleich was Zusätzliches, sondern einfach mal die Augen aufhalten. Einfach mal Jesus bitten, die Augen dir zu öffnen. Und wenn sich was ergibt, dann bereit sein. Ich lege so die Filzpantoffeln der Bequemlichkeit, der Gleichgültigkeit ab und ziehe die Schuhe der Bereitschaft an, von denen Paulus im Epheserbrief spricht. Die Schuhe der Bereitschaft, um das Evangelium weiterzutragen. Und ich denke auch als Gemeinde jetzt nicht noch gleich was Zusätzliches zu machen, sondern eher das, was wir machen, so machen, dass es für andere relevant ist. Dass es anschlussfähig ist, einladend. Vor allem aber muss Gottes Liebe unser Herz füllen. Nur dann kann diese Liebe weiterfließen. Und das ist wirklich die Frage, ist das Evangelium schon von deinem Kopf in dein Herz durchgeflossen? Ist die Liebe des Vaters schon wirklich auf den Herzensboden gerutscht? Wir glauben an einen liebenden Vater, der uns sieht. Denk an die Jahreslosung. Wir glauben, dass Gott es gut mit uns meint. Immer. Denk an Josef. Und der Vater, der erträgt es nicht, dass seine Kinder nicht zu Hause sind, sondern in der Fremde, von ihm entfremdet. Und darum geht er vor die Tür und hält Ausschau, wie diese Truppe an der amerikanischen Ostküste. Und er rennt dem verlorenen Kind entgegen und schließt es in seine Arme. Jesus hat uns dieses Gleichnis nicht nur erzählt, er hat dieses Gleichnis gelebt. Er ist es, der aus dem Haus geht, der uns entgegenrennt, der sich für uns hingibt. Wegen ihm, wegen dieser frohen Botschaft sind wir hier. Darum gibt es diese Gemeinde. Aber Jesus, diese frohe Botschaft, die haben wir nicht nur für uns allein. Wir sind Gemeinde für andere. Der barmherzige Vater, er geht vor die Tür. Jesus geht durchs Land und Gemeinde. Jesus sagt, geht nun hin zu allen Völkern. Lade die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden. Geht. Wir sollen gehen, wie der Vater vor die Tür, wie der Sohn durch Stadt und Land. Wir sind kein Yachtclub. Wir sind eine Lebensrettungsgesellschaft. Du, ich, wir. Mit unserer kleinen Kraft sind ein wichtiger Teil davon, damit Menschen durch uns Jesus finden. Amen.
Wir hoffen, dass dich diese Predigt ermutigt und herausgefordert hat. Wenn du Fragen hast oder dich weiter mit uns connecten willst, dann schau doch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei oder nutze unsere Webseite feg-wetzlar.de. Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen.